Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Guten Abend, herzlich willkommen zu Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast, Folge 75. Ist schon fast so ein halbes Jubiläum.
Ein Dreivierteljubiläum eigentlich, oder?
Dreivierteljubiläum, geil. Maria und ich, wir haben uns ganz, ganz lange nicht gesehen, fast 2 Monate nicht. Und tatsächlich haben wir uns auch fast 2 Monate nicht gesehen.
Und sehr vermisst,
ja,
oder?
Und du bist sehr schön braun geworden. Sieht aus, als hättest du einen guten Sommer gehabt.
Hatte ich auch. Ich hatte gestern meinen ersten Livestream seit so 1,5 Monaten Moderationspause und wusste, dass heute auch der Podcast wieder ist und habe wirklich so gedacht, boah, jetzt ist auch gut, dass die Sommerpause vorbei ist.
Ja, ganz hast du dich so auf endlich Gefühl. Mal wieder auf Sendung
Man hat so
sein,
Bock, wieder zur Schule zu gehen, weißt du, es ist okay, die Ferien sind gelaufen,
Kamera alles in halten Ordnung.
Hoffentlich hattet ihr einen schönen Sommer oder habt ihn immer noch, also das Wetter hat uns ja gerade ein bisschen
im
Stich
gelassen. Ein guter Lesesommer, fand ich, weil man konnte eh nicht so viel rausgehen.
Weiß so. Nicht, wovon du sprichst.
Ja, ja. Menschen, die in Deutschland waren zumindest.
Ja, wahrscheinlich. Und jetzt fangen wir wieder an, ganz schön zu podcasten.
Regelmäßig, einmal im Monat. Wir haben jetzt schon alle Termine bis Weihnachten, haben wir uns vorhin überlegt.
Wollen wir gleich so anfangen? Die nächste Sache könnt ihr euch schon mal am 23. September vormerken. Da gibt es Folge 76. Aber jetzt gibt es erstmal den Grau-Pokémon
aus der dabei. Staatsbibliothek immer noch. Wie ihr hinter uns erkennt, unter den Linden in voller regnerischer Pracht für alle, die uns live zuhören, die im Podcast, den können wir das beschreiben. Es ist grau.
Vielleicht können auch die Zuschauerinnen, die schon da sind, einmal kurz sagen, ist der Ton okay? Ist das Licht okay? Könnt ihr uns gut verstehen? Fühlt ihr euch?
Ich finde, der Kameraausschnitt ist nicht so richtig im Zentrum des Fensters. Also mein kleines zwangsgestörtes Ich.
Dann geht alles besser.
Weißt du das? Ja. Aber das ist nicht so schlimm.
Wollen wir Weißwein trinken, bevor wir Lyrik lesen?
Gute Idee. Oh, Maria, dafür mag ich das. Du hast immer so gute Ideen.
Ja, danke. Ich lese mal, ob der Ton alles bestens hören wir. Das freut uns. Dann können wir weitermachen oder besser richtig starten. Was trinken wir denn heute für einen köstlichen Tropfen?
Wir sind im Grauburgunderbereich angekommen.
Mal was Neues.
Im Grauburgunderbereich des Lebens.
Also die uns gerade live zuschauen, vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen gucken, was wir für schöne Gläser in der Stabi immer benutzen dürfen. Das ist wirklich immer ganz freundlich.
Samtmuschel-Grauburgunder.
Samtmuschel klingt genau nach meinem Geschmack.
Aus Rheinhessen, wie immer. Tschüss, Maria.
Auf die Stabi.
Auf die Stabi und den Ende des Sommers.
Und auf
den Beginn
euch.
Des Herbstes.
Und auf das Leben. Und um das Leben geht's auch in Julia Greenbergs Journal einer Unzugehörigkeit, das im Frühling im Elif Verlag erschienen ist. Und das Schöne an diesem Buch, mal abgesehen davon, dass es auch äußerlich, finde ich, unfassbar schön ist, diese Kunst, die da drauf ist, heißt passenderweise auch Unzugehörigkeit. Genau, es ist das Covermotiv ist von Alexander Lufer, Unzugehörigkeit. Und das sind so, wie würdest du das beschreiben?
3 Nudelfrauen.
Ja, oder sind, Faden oder so, ne?
Ja, es sind so 3 Frauensilhouetten, die aussehen, als wären sie aus Nudeln gemacht. Und zwar in rosa, blau, rot, blau und gelb.
Oder so Kabel, so
oder,
wie dünne
oder
Strom,
so Wolle.
Kabel oder Wolle.
Aber ich finde, Nudelfrau klingt
ja,
gut.
Ja, Nudelfrau klingt hervorragend. Und
ist nach der diese Methode benannt?
Die Nudelfrau-Methode?
Nein, die Greenberg-Methode.
Nein, ich glaube, die Greenberg-Methode gibt es schon seit ungefähr 200 Jahren oder so.
Ah, das ist nicht sie, okay.
Nee, das ist nicht sie. Aber Julia Greenberg hat einen großartigen Band im Elif Verlag veröffentlicht, der Prosa, Miniaturen und Lyrik beinhaltet, die sich alle so ein bisschen mit dem alltäglichen Kleinen, mit dem Sockensortieren zum Beispiel, mit dem Frust eines Alltages, mit der Freude eines Alltages, aber auch mit dem so ganz Großen beschäftigen. Und ich lese euch ein Gedicht vor, das sich mit dem ganz Großen beschäftigt. Es heißt am unbarmherzigen Dienstag. Egal, wohin mein Blick jetzt fällt, immer wieder denke ich, willst du leben, musst du dich auch hineinzwingen. Und ich lebe und bezwinge mich den Umständen entsprechend. War es mal anders? Nur, dass die Zwänge wechseln. Vielleicht sollte ich es als eine Art Yoga betrachten und bloß die Asanas anpassen. Aber es betrübt mich, dass die Tage meines einzigen Lebens verstreichen, von Verantwortlichkeiten voll beladen, dass mich der Körper schleichend mal hier, mal da im Stich lässt. Kontinuierliches, unaufhaltsames Ableben. Nicht dramatisch, sondern alltäglich. Leider nehme ich es deutlich wahr. Bin ich nicht die Krone der Schöpfung? Ist mein Hirn nicht die nie dagewesene Hochleistungsmaschine? Ist mein Körper nicht ein mechanisches Wunderwerk? Gemeinsames Untergehen ist wenigstens pathetisch-ästhetisch. Der Verschleiß eines Einzelnen ist schlicht unbarmherzig, unbarmherzig. Das war fast eher eine Prosa-Miniatur. Mhm. Und ganz kurz lese ich euch noch genau auf der gegenüberliegenden Seite, damit ihr einen kleinen Einblick auch in das eher Lyrische bekommt. Am Dienstag nicht Liebe ausspeien. Wieso nutzt du dich ab, Haut, du alter Lappen? Sammle dich, zieh dich zusammen, verflucht. Was knitterst du, dumme Gans? Blamierst mich, lässt mich im Stich. Deinetwegen schäme ich mich, unter Leut zu gehen. Du Plunder, du Elend, du Armes, mein armes Mädchen.
Das ist aber streng.
Aber es ist auch schön am Ende.
Also, ja.
Mein armes Mädchen. Und es hat ja beides irgendwie sehr miteinander zu tun. Und das ist, glaube ich, Zufall, dass sich das eine so ein bisschen mit dem Vergehen beschäftigt und das andere mit der knittriger werdenden Haut. Und es sind Beispiele, die so ganz klein sind in einem großen Kosmos, den Julia Greenberg da geschaffen hat, der unser aller Leben auf irgendeine Weise betreffen wird, im Journal einer Unzugehörigkeit.
Weil wir alle altern? Oder
nee, weil wir verfallen. Alle leben, weil wir alle Kummer haben, weil wir alle Freude haben. Und ich glaube, das ist so das, worum es in diesem Buch geht. Es ist so viel größer, als man es so gut beschreiben kann. Ja. Auf dem Klappentext hinten steht, dass es so eine Antwort auf diese Frage ist, wie war dein Tag?
Wann ist das nochmal erschienen?
Im Frühjahr, ich glaube im April, beim Elif Verlag.
Toll, vom Dintscher.
Vom Dintscher. Jetzt bist du dran.
Ja, ich muss mich jetzt gleich mal bei dir entschuldigen, Maria. Oder,
fang mal an.
Weil ich, das Buch, was ich jetzt in die Kamera halte, das sieht völlig zerflattert aus. Weil ich musste das im Sommer leider überall mit hinnehmen, auch auf meinen Fahrradtouren und so, weil ich immer die ganze Zeit drin lesen wollte.
Dafür und, musst du dich ja nicht entschuldigen.
Genau, also das ist kein Zeichen von mangelnder Liebe, sondern von vielleicht zu intensiver Hingabe.
Aber das ist ja nicht so schlecht, wenn Bücher so gelesen werden, dass man es ihnen ansieht. Genau. Das ist ja eigentlich auch oft ein gutes Zeichen. Ich lese ja oft Bücher digital und bringe sie dann ganz taufrisch in den Podcast als Printausgabe mit und denke dann auch immer, eigentlich wäre es mir anders lieber.
Ja, für mich sind ja Bücher auch Gebrauchsgegenstände. Mhm. Also ich male ja auch viel in denen rum. Und, aber das hat man ja schon mal.
Das stimmt.
Ich muss nochmal einen Schluck trinken, bevor ich jetzt die... Und zwar geht es um eine ganz, ganz, ganz unbekannte Autorin. Nein, Quatsch. Jenny Erpenbeck-Kairos habe ich im Sommer gelesen. Hatte schon ganz lange auf meiner Liste. Und jetzt Sommerzeit ist ja vielleicht auch, also bei mir zumindest auch, mal die Zeit, wo ich mir das gönne, auch ein bisschen Backlist zu lesen. Geht dir das auch so?
Hast du es auch deswegen gelesen, weil es den Booker Prize bekommen hat?
Ja.
Das finde ich so einen total interessanten Ping-Pong, einen transatlantischen, oder?
Genau, hat sie ja letztes Jahr, 24, hat sie den schon bekommen.
Ja.
Genau. Erschienen ist es schon 2021. Auf Deutsch, genau, und dann 23 auf Englisch wahrscheinlich. Und ist in Deutschland weder beim Preis der Leipziger Buchmesse noch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gewesen, hat aber in der höchsten internationalen Literaturpreise gewonnen, den International Booker Preis.
Ich verkneife mir jeden Kommentar zu Caroline Wahl, der hier angebracht wäre.
Ja. Tja, Caroline Wahl wird den Safe auch noch bekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, Caro. Also entspann dich, setz dich in dein blaues Auto, fahr noch eine Runde. Genau, aber jetzt geht's mal um ernste Literatur. Jenny Erpenbeck-Kairos. Jenny Erpenbeck an sich ist schon eine total interessante Person, weil sie kommt aus so einer großen Schriftstellerinnen- und intellektuellen Dynastie. Also schon ihr Großvater Fritz Erpenbeck, der war Schauspieler, Autor, Verleger, ist nach Russland vor den Nazis geflohen, hat dann nach 45 auch in der DDR, war so ein ganz prägender Literaturmensch. Ihre Oma war Hedda Zinner, eine der meistgelesenen Autorinnen der DDR. Heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie zu linientreu war. Auch ihr Vater, John Erpenbeck, ein Philosoph und Literat. Ihre Mutter, Asche über mein Haupt, ich habe ihren Namen vergessen, war die wichtigste arabische Übersetzerin in der DDR. Und in so einem Haushalt ist halt Jenny Erpenbeck aufgewachsen.
Ist auch viel Druck.
Ich frage mich auch, was Sie da am Küchentisch so morgens so gequatscht haben. Also es ist, glaube ich, auch sehr bildungsbürgerlich. Es ist sehr so humanistisches Wissen und sowas. Und das fließt auch alles in Kairos ein. In Kairos, da geht es um eine junge Frau, Katharina heißt die. Die ist so Ende der 80er Jahre, irgendwie so 19. Ja? Fast ungefähr mit den biografischen Daten von Jenny Erpenbeck zusammen. Die ist 67 geboren. Und diese Katharina verliebt sich nun Ende der 80er Jahre in der DDR in Berlin in einen Hans. Und der Hans, das sagt sie an einer Stelle zu ihrem Papa, ja Papa, der Hans ist 10 Jahre älter. Und der Papa so von der Katharina, ja, ist ja nicht so schlimm. Und die Katharina sagt, als du. Genau. Also der ist halt so 35 Jahre älter als sie. Genau, und in den verliebt die sich irgendwie an am Alexanderplatz unter irgendwie im Regen unter der Brücke und sie lernen sich da kennen und dann ist es so eine Liebe ganz krass. Und Hans ist ein Schriftsteller, Radiojournalist, verheiratet, hat eine große Wohnung und ein Kind und sowas. Also er ist total schon fest gesettelt, aber geht notorisch fremd und lernt halt jetzt dieses blutjunge Mädchen Katharina kennen. Und die verlieben sich ineinander und sie wird sowas wie seine Affäre. Also er verlässt seine Frau nicht für sie, aber trifft diese Katharina relativ regelmäßig und die Frau von dem Hans, die akzeptiert das auch mehr oder weniger. So.
Es ist ja auch nicht seine erste Affäre, wenn ich mich
richtig erinnere. Nee, genau. Also es ist, hast du es auch gelesen? Mhm. Ah, wusste ich gar nicht.
Wolltest du mir gerade die Hand geben?
Gratuliere zu dir, ja. Oder? Cool, dann können wir ja noch, können wir ja noch ganz anders
trinken.
Das war jetzt gerade nicht abgesprochen, aber freut mich voll. Genau. Und dann schildert Jenny Erpenbeck praktisch, wie die beiden sich kennenlernen und wie diese Liebe auch von Phase 1, 2 in 3 und 4 so überspringt. Und es fängt schon damit an, schon, das ist so ganz genial, wie als sie das erste Mal Sex haben. Dabei hören die, wenn ich mich richtig erinnere, das Requiem von Mozart und sie verschaltet so diese Musik halt mit diesen körperlichen Bewegungen und was da alles so passiert. Und das weist auch schon wieder darauf hin, dass es oft sehr bildungsbürgerlich zugeht. Also der Hans erklärt ihr ganz, ganz viel von dem, was er alles weiß. Also so die klassische Musikgeschichte, die klassische Literaturgeschichte, Philosophie und alles. Also er zitiert ständig Heine und irgendwas.
Das beginnt ja auch damit, ne? Dass sie eine Plattenkiste bekommt,
ja,
ne, genau, von ihm aus seinem Nachlass viele Jahre später. Und das ist, also ich habe mir das so vorgestellt, dass sie dann so diese Kiste öffnen, dann kommen die Platten raus, dann erzählt sie, was sie da für Musik sozusagen in der Hand hat und dann öffnet sich, habe ich so das Gefühl gehabt,
diese Geschichte. Es ist ein Karton, genau, also der auf der, also da sind auch Briefe, glaube ich, und Postkarten und sowas, genau.
Das, was er ihr hinterlassen.
Ja, also es ist auch sowas, an einer Stelle schreibt sie auch, ja, irgendwann werden wir, alles, was wir schreiben, wird Material sein für eine Geschichte. Hm. Und das ist ja dieser Roman irgendwie, aber es ist auch das im Roman praktisch, was du gesagt hast, die Platten oder die Briefe oder sowas, das rekonstruiert sie so auf so einer anderen Erzählebene. Genau, aber das formuliert auch so ein klares Machtgefälle. Also er ist halt der Gebildete, der Ältere, der schon wahnsinnig viel über das Leben weiß, der irgendwie super gut vernetzt ist in der ganzen DDR. Und sie ist halt die Junge, die von nichts eine Ahnung hat. So. Und dann bleiben sie aber trotzdem so zusammen. Er überlegt auch, ob er ein Kind von ihr will oder sie von ihm und sowas. Und immer ist sie aber so die zweite Geige. Er bestimmt eigentlich alles. Es ist ultra patriarchal, wie diese Beziehung aufgebaut ist. Und er sagt dann auch zum Beispiel, der macht der Urlaub auf Usedom mit seiner Frau und sie kommt dann auch so heimlich dazu und er denkt dann so ganz gönnerhaft, sitzt er so im Lesesessel und sagt, naja, vielleicht kann man auch mehrere Personen gleichzeitig lieben, gesteht er sich so zu. Dann passiert es aber, dass sie nach Frankfurt-Oder geht, um dort ein Praktikum an einem Theater zu machen. Und lernt dort einen Typi kennen, der da auch arbeitet und irgendwie passiert's halt, sie ist ein bisschen unglücklich mit Hans und landet halt mit ihm im Bett. So einmal. Das kriegt er irgendwie raus und macht er auf einmal die Hölle heiß. So, ne? Und sagt so, wie kannst du mir das antun und was für ein Vertrauensbruch und nie wieder, ich kann nie wieder deine Handschrift lesen, weil du hast ihm auch geschrieben, du musst mir jetzt immer mit der Maschine schreiben. Und so. Also wirklich, als wäre ihm das Schlimmste auf der Welt widerfahren, weil sie einmal mit einem anderen Typen im Bett war, dass er die ganze Zeit sie nur als zweite Geige hält, das spielt keine Rolle. So, ne? Also es ist so eine, auf dieser Beziehungsebene baut Jenny Erpenbeck in Kairos so was mustergültig Toxisches eigentlich und eine super, so ein Missbrauch eigentlich, würde ich schon fast sagen. So, und das ist so die Love-Affair-Ebene, die schon an sich sehr, sehr heftig ist. Aber was sie halt, was das glaube ich auch, also weswegen sie international vielleicht auch so gefeiert wird, ist, weil sie das mit dem Ende der DDR so gleichschaltet oder so verschaltet, sage ich mal. Mhm. Also die Beziehung gerät immer mehr ins Rutschen. Sie nutzt da auch ganz viel so finde ich, so geologische Metaphern und sowas, so unter der Oberfläche des Sichtbaren, oder muss man nur ein bisschen kratzen, dann kommt das, oder dann gibt's so Verschiebungen, dann kommt oft so Lawinenmetaphern benutzt sie zum Beispiel auch, also erst rollt es nur ein bisschen und dann ist es unaufhaltsam, was da sich so bewegt in ihrer Beziehung, aber halt auch mit dem Ende der DDR, also mit diesen Demonstrationen oder das so auch nach dem Fall der Mauer, diese ganze intellektuelle Elite der DDR auf einmal alle ihre Jobs verlieren. Er arbeitet in einem Radio, oder ist er fester Freier, und der wird halt dann nicht mehr gebraucht. Da werden irgendwie 4000 Leute entlassen, die vorher halt dieses riesige Wissen hatten und die gebraucht wurden in dem Staat. Die sind dann halt auf einmal überflüssig. Und dann kippt es so. Dann ist auf einmal die junge Katharina diejenige, die das neue System viel schneller versteht und sich anpasst. Und der alte Hans verliert all seine Macht mit dem System und wird wie so eine Art Wendeverlierer auch dargestellt. Und das ist ziemlich genial, finde ich. Also diese letzten Tage der DDR und die letzten Tage dieser Beziehung. So. Und was dann passiert, kann man, also das Ende will ich jetzt nicht verraten.
Nee, das sollte man auf jeden Fall selber lesen. Aber was ich auch glaube, ist, dass so dieses, also selbst wenn man in der DDR geboren ist, so wie wir beide, und nicht so viel vielleicht mehr mitbekommen hat, aber dann ist, glaube ich, was auch zu so einer großen Resonanz, ich weiß gar nicht, wie die Übersetzung ins Englische ist, die muss großartig sein, aber ich habe so viel, auch bevor die DDR so eindeutig am Kippen war, es gibt so viel spannende Einblicke in DDR-Alltag. Also wenn sie beschreibt, wie sie arbeitet, wie er arbeitet, wie sie sich treffen, wie sie in der Wohnung ihrer Mutter sozusagen noch wohnt und ihn dann irgendwie trifft. Die begegnen sich ja, glaube ich, in der Metro das erste Mal oder sowas, ne? Und also wie der Alltag ist, wie sie in seine Wohnung das erste Mal kommen, weil seine Frau und sein Kind, ich weiß gar nicht, Sohn oder so, sind nicht da, und sie beschreiben, sie beschreibt, wie es aussieht in diesen Wohnungen, und was ich auch total interessant fand, dass sie darf in den Westen reisen, weil sie da eine Großmutter hat, und wie sie dann als DDR noch nicht ganz mündige Bürgerin irgendwie in den Westen kommt und mit welchen Augen sie auch den Westen anschaut. Also wie sie natürlich irgendwie Listen hat mit Sachen, die sie einkaufen will, wie sie sich aber auch, also wirklich wundert, dass da Menschen auf der Straße liegen und tagsüber um Geld betteln, weil sie das nicht kennt aus der DDR. Also das sind, glaube ich, alles so Hintergrundeinblicke jenseits des Zusammenbruchs der DDR, die also total spannend sind für Leute im englischsprachigen Raum, aber für uns irgendwie hier auch nochmal so, finde ich, so vor Augen geführt zu kriegen auf so eine literarische Weise. Fand es auch ein ganz, ganz großartiges Buch.
Ja, es gibt sogar eine Szene, und weil wir in der Stasi sind, würde ich die gern vorlesen, weil der Hans, der geht nämlich auch recherchieren, er will nämlich aus dem Ende dieser Beziehung, will er einen Roman machen. Alles, was er erlebt, ist Material für eine Geschichte, hat es ja vorhin schon gesagt, auch das Ende dieser Beziehung. Und dann setzt er sich nämlich, Achtung, seit Wochen sitzt Hans im Archiv der Staatsbibliothek, dem großen grauen Gebäude unter den Linden, an dessen Mauern noch immer die Einschusslöcher vom April 45 zu sehen sind, und blättert durch die Zeit, in der er ein Kind war. Ein Seitenflügel der Staatsbibliothek wurde im Krieg zerbombt und bis auf den heutigen Tag eine Ruine. Also mittlerweile ist es saniert, das Gebäude, aber die Figur Hans war halt auch genau hier. Er sitzt mit uns. Ja, und Adam Sobotinsky oder sowas, der hat in der Zeit gesagt, dass die DDR halt viel zu, also sehr glorifiziert wird in dem Roman, finde ich nicht. Also sie wird auch nicht unbedingt als unbedingt so ein Staat dargestellt, in dem man sehr gern leben würde. Aber für mich ist das ein ganz, ganz großer Roman. Und ich finde so, also was man so an Spurensuche und an Deutung so da drin finden kann und an versuchen kann, so diese ganzen feinen Beziehungen zwischen den Ebenen der Beziehung und der Politik und zu entdecken, das macht echt Spaß.
Also das hast du schon was von Jenny Appenbeck?
Nee, es ist mein erstes, aber darf ich eine ganz kleine Werbung machen?
Bitte.
Ich habe nebenbei noch das Glück, dass ich so ein Festival mit kuratiere, das Literatur-Jetzt-Festival. Und da haben wir auch Jenny Appenbeck und ihren Vater eingeladen, um über Kairos zu reden. Und
das ist ein Zufall.
Ich glaube, guckt mal bei Literatur-Jetzt, folgt gerne alle dem Festival. Ich meine, es ist am 25. September in Dresden. Da könnt ihr es immer live erleben. Große Empfehlung. Ich will auf jeden Fall mehr von ihr lesen.
Also, ja, ich liebe ja Heimsuchung am allermeisten.
Geniale Autorin, oh mein Gott.
Mein Lieblingsbuch von ihr, das habe ich in der Ausbildung schon gelesen. Das war mein erstes Jenny Appenbeck-Buch. Dann fand ich Gehen, Gehen, Gegangen nicht so toll, und dann fand ich Kairos wieder ganz großartig.
Was hast du jetzt?
Es ist August, es ist immer noch Women in Translation Month, und ich überlege, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die meisten Übersetzungen in meinem Regal sind von Eva Bonnet. also die sage ich, glaube ich, ständig. Also Eva Bonnet übersetzt ganz großartig und ganz viele Autorinnen, die ich sehr, sehr schätze. Und sie hat auch dieses Buch übersetzt. Es heißt Fassaden, geschrieben hat es Lauren Elkin. Und ich habe es genommen wegen dieses großartigen Klappentextes, auf dem steht, Lauren Elkin ist eine unserer scharfsinnigsten Denkerinnen, die Susan Sonntag ihrer Generation, sagt niemand anderes als Deborah Levy. Und ich kenne...
Die war auch schon oft hier
gesprochen. Hausheilige, das kann man, glaube ich, also meine Hausheilige, das kann man, glaube ich, so sagen.
Leute.
Aber ich habe von Lauren Elkin schon ein Essay gelesen, einen ziemlich dicken Essay über Frauen, die flanieren. Flanösen heißt der. Der ist, glaube ich, 2018 erschienen und da ging es um Frauen, die sich die Städte erobern in London, Paris, Tokio, Venedig, Rom, egal. Mhm. Und mochte ihre Art zu denken und zu schreiben und Kunst und Alltag und Geschichte zu verbinden schon immer total gerne. Und das ist jetzt ihr literarisches Debüt, also ihr erster Roman. Fassaden spielt auf einer Ebene 2019 in Paris. Da gibt es Anna. Anna ist in einer Beziehung mit David. Anna hatte gerade eine Fehlgeburt. Gott sei Dank, Sascha ist wieder da. Ich habe den so vermisst. Hi. Du hast gefehlt.
Ja.
Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren.
Zurück zum
Paris
Text. Los,
2019.
Maria,
Anna ist in einer Beziehung mit David, hatte gerade eine Fehlgeburt. Sie ist Psychoanalytikerin, aber nach dieser Fehlgeburt traut sie sich gerade nicht wieder zu, sich mit Patientinnen zu beschäftigen. Sie ist also zu Hause und David ist beruflich nach London abberufen worden, verbringt also viel Zeit dort. Er möchte auch gerne, dass sie nachkommt. Eigentlich gefällt sie ihm in London viel besser, irgendwie der Brexit ist abzusehen. Er überlegt auch, ob man sich jetzt entscheiden müsste. Aber Anna kann es nicht so richtig irgendwie über sich bringen und sie ist gerade auch gerne allein und sie überlegt, die Küche zu renovieren, um irgendwie über ihren Schmerz hinwegzukommen und über ihr, sie kommt gerade mit dem Leben nicht klar, was vielleicht auch ein bisschen logisch ist. Zufällig lernt Anna Clementine, müsste man glaube ich sagen. Clementine. Ich will mal Clementine sagen. Clementine. Aber sie ist ja Französin, ja. Also Clementine wahrscheinlich, kennen, die ihr im Hausflur begegnet, die im gleichen Haus wohnt, sehr viel jünger ist. Und das macht es total politisch und spannend und passt auch zu Lauren Elkin, die in einem feministischen Kollektiv ist und die nachts durch Paris ziehen und die Fassaden bekleben oder egal was bekleben, mit Aufrufen gegen Femizide, mit Hinweisen, wo Frauen Unrecht geschieht, also mit feministischen politischen Parolen. Und dann macht dieser Roman einen Sprung in der Mitte, fast 50 Jahre ins Jahr 1972. Und in der gleichen Wohnung renoviert ein anderes Paar die Küche. Oh Gott, ich glaube, er heißt Henry und ihren Namen habe ich gerade vergessen. Florence, möglicherweise. Und Florence ist studiert gerade Psychologie zu Ende und will unbedingt ein Kind haben. Henry, der wahrscheinlich Henri heißt, ist aber überhaupt nicht überzeugt, dass er jetzt schon Vater werden will. Und es geht in diesem Mittelteil um so ein ganz, ganz großes Beziehungshin und Her, weil Florence einerseits so einen ganz großen Begriff hat, auch von Treue, auch einen sehr ungewöhnlichen, sehr modernen Begriff von Treue. Die verliebt sich nämlich einfach in einen anderen und denkt, dann kriegt sie das Kind vielleicht einfach mit dem. So, Henri, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist doch okay. Die bei Lacan ins Seminar geht. Mhm. Und Lacan ist so eine Klammer, die diese beiden Frauen auch zusammen
Spiegeltheorie
hält. Und dann springt man wieder zurück ins im dritten Teil in die 2019er Jahre und zu Anna, die zu Clementine mittlerweile mehr hat als nur eine Freundschaft. Das hat sich auch so ein bisschen so eine Art Liebe entwickelt, aber es ist irgendwie alles nicht ganz klar. Dieser Roman erzählt auf, ich muss kurz einmal nachgucken, 460 Seiten im Prinzip von diesen zwei Paaren mit 50 Jahren Abstand, zeitlichem Abstand, in einer gleichen Wohnung, die sich beide mit sehr, sehr ähnlichen Themen in ihrer Beziehung, in ihrem Verständnis von weiblichem Begehren, aber auch in der feministischen Weltpolitik rumschlagen. Und er ist aber nebenbei wahnsinnig toll gesprenkelt mit Verweisen, weil ganz viele Figuren sind jüdisch. Das wird auch immer wieder besprochen, aber nicht so problemthematisiert, sondern findet einfach in deren Alltag irgendwie mit statt. Und es hat ganz große Paris London-Bezüge. Also es ist auch, finde ich, so ein großer Städteroman. Also Anna besucht dann David auch irgendwann mal in London und wird sich auch entscheiden, irgendwie da bei ihm zu bleiben langfristig und die Pariser Wohnung aufzugeben. Also es ist so ein urbaner, feministischer, Psychoanalytiker-Beziehungsroman.
Und was macht die, also welche Auswirkungen hat die Stadt oder warum denkst du, dass das, warum betonst du das Urbane so?
Weil ich glaube, dass dieses Kleben zum Beispiel von feministischen Parolen in so einer Stadt wie Paris einen ganz anderen, eine Sichtbarkeit natürlich auch hat.
Als in Cottbus.
Als zum Beispiel in
Wanne-Eickel.
Ja?
Berühmte Wanne-Eickel.
Ja. Ja, also damit schon alleine. Also wenn die nachts unterwegs sind und Parolen kleben und diese Clementine fragt Anna auch immer wieder, komm doch mit. Und Anna kommt auch ein paar Mal mit. Und das Interessante ist, diese Parolen sind am Ende des Buches auch aufgelistet. Die sind im Text alle französisch und sind hinten zum Glück alle übersetzt. Und die hat Lauren Elkin wirklich gefunden. Also die basieren sozusagen auf wirklichen Klebeaktionen, die sie gesehen hat, 19. die sie beobachtet hat. Der Roman spielt 19, ich weiß nicht, wann sie es beobachtet hat. Ja. Genau. Und es ist halt ein Roman, der sich unterm Strich auch damit auseinandersetzt, wie wir lieben wollen und wie wir Treue verstehen und was für uns Familie sein kann. Also es macht so ganz viele, also große feministische Interessensthemen für mich auf. Und deswegen passt der so gut auch zu den Essays, die Lauren Elkin vorher geschrieben hat.
Aber es ist nicht ihr erster Roman, oder?
Doch.
Ah, okay.
Ja.
Und auch ein Protestrum, also es, oder wenn es, wenn man diese Plakate klebt oder so, das ist ja auch so ein Aktivismus. Also
es ist auch schon so ein aufklärerischer Roman. Ja, er ist auch ein, ja genau, er ist auch ein aufklärerischer Roman. Er macht so, also wenn wir uns erinnern an Mareike Fallwickel, die in Die Wut, die bleibt, ja ganz viele feministische Sachen auch den Leuten erklärt, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben, finde ich, macht Lauren Elkin das auch auf eine internationalere Weise. Weil natürlich irgendwie Paris stattfindet und weil sie eben so große Weltzugriffe hat. Aber da erklärt sie auch, warum es eben diese feministischen Aktionen braucht. So.
Und auf welche Stadt Protest. Hast du dann mehr Lust gehabt danach?
Also Paris, man merkt Lauren Elkin an, die jetzt lange in Paris gelebt hat, ich glaube 20 Jahre und dann nach London gezogen ist und die auch im Nachwort ganz kurz schreibt, wie sehr das die Heimat ihres Herzens ist. Willst du noch einmal ganz kurz was zum Cover sagen für die Leute, die den Podcast hören? Ich liebe dieses Cover.
Also ich sehe einen hellblauen Hintergrund und im Vordergrund ist ein Gemälde. Ich würde sagen, naturalistisch gemalt. Eine Frau, deren Kopf angeschnitten ist. Sie hat eine gelbe
Blousonjacke
an. Und sie hat einen Plastikbeutel. Man sagte als DDR-Mensch Plastikbeutel. Mit drei Schwänen drin.
Ich will kurz gucken, ob wir wissen, von wem das Bild ist. Ob man das herausfindet. Shannon, Cartier, Lucy, Girl with Swans.
Ja.
Ich zeige es einmal kurz für die Kamera.
Das ist, halt
das ist ein super schönes Bild, finde ich.
Das ist, passt sehr zu. Ich finde, es ist auch gerade so eine Buchcover-Gemäldezeit. Es gibt viele sehr, sehr gute Gemälde, gerade auf Buchcovern.
Ja, wo war das dein Protest? Oder war es das Gemälde, der Übergang?
Nee, Protest kommt erst ganz zum Schluss.
Ach so.
Oder Aktivismus, genau. Ich finde zum Beispiel das Cover von Anne Sauers Buch auch sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr gut. Ist auch ein sehr schönes Gemälde.
Ja, das ist die unter.
Was?
Tim macht Witze, weil ich Schwäne und Gänse schon mal verwechselt habe. Und das sind jetzt aber Schwäne. Traum. Es heißt Girl with Swans, es sind Schwäne. Ja, aber ich habe da einen gewissen
Die Ruf mit den langen Hälsen, Maria, sind.
Aber diese Gans hatte auch, die Gans hatte einen so langen Hals.
Das andere sind Pinguine.
Nein, die sah aus wie ein Schwan. Ich schwör's. Und ich stand auf einer Brücke, ich konnte es nicht richtig sehen. Ich möchte das Thema wechseln.
War das nicht in der Schweiz oder?
Nee, es war in Utrecht.
Ah, okay. Okay, gehen wir von Paris weg?
Ja.
Nach Pristina.
Ach, guck.
Ja.
Fängt auch mit B an.
Genius. Okay, Maria, will mal einen Schluck Wein noch haben.
Nee, ich hab schon du bist schon leer.
Ja, ich kann aber erst mir nachschenken, wenn ich dir nachgeschenkt habe. Ich bin ja so gut erzogen. Und zwar ist
Estelchen sagt Gänseschwäne, Hauptsache Reihe. Ich finde, es ist so lustig, dass ich ausgerechnet diesen Ruf so weg habe. Ich als Dorfkind. So, Pristina.
Orni Maria. Genau, ich habe jetzt noch ein Buch, das habe ich mir geschnappt, nachdem ich gesehen habe, dass es auf der Longlist ist. Und da war ich neugierig, weil das irgendwie für mich als eines der interessantesten Bücher auf dieser Longlist mir erschien. Und zwar von Yehona Kizai. Und das ist jetzt kein Versprecher, was ich gemacht habe, sondern das Buch, dieser Roman heißt tatsächlich Und im Deutschen gibt es eigentlich nicht so richtig eine Buchstabenentsprechung, also das ist ein E mit zwei Punkten drüber. Am ehesten könnte man das noch so als Schwarlaut bezeichnen, so wie bei am Ende von Bäume oder Halle.
Dieses. Ich kann mir das immer nur bei Citroën merken, aber der hat eigentlich so einen Haken drauf,
ja,
ne?
Ja, das ist ein anderes. Also wenn der Plural von Baum, was da am Ende stattfindet. Dieses das ist ja kein Bäumier, sondern ist so ein
Schwalaut heißt das.
Schwalaut heißt das in der Phonologie, genau. Und das ist der häufigste Buchstabe im Albanischen. Und eigentlich auch, der hat eigentlich keinen eigenen Ton so richtig, sondern er unterscheidet nur zwischen, ich glaube, weiblich oder nicht weiblich. Also der hat nur so eine grammatikalische Funktion, aber keine phonetische so richtig. Ist aber der häufigste Buchstabe im Albanischen. Und Albanisch ist da jetzt schon die richtige Fährte, denn Johanna Kicaj ist im Kosovo geboren und zusammen mit ihren Eltern in den 90er Jahren aus dem Kosovo geflohen nach Deutschland, so wie viele, viele andere Menschen, weil, wir wissen das, gab im Zuge des Endes der Jugoslawiens gab es halt viele Kriege auf dem Balkan und unter anderem auch mehrere im Kosovo. Anfang der 90er Jahre gab es schon so militärische Auseinandersetzungen und dann Ende der 90er Jahre auch den Kosovo-Krieg oder das, was wir so als Kosovo-Krieg jetzt bezeichnen. Aber Johanna Kicaj ist, glaube ich, vor diesem Krieg schon nach Deutschland gekommen. So. Und sie ist sie hat dann irgendwie in Deutschland Literatur studiert, hat einen Verlag gegründet, arbeitet in einem Verlag, ist so sehr, sehr in der Literaturbranche unterwegs und alles, ist sehr in der Sprache unterwegs, hat ein sehr feines Gespür für Sprache, hat es natürlich auch auf Deutsch geschrieben, sonst wäre es nicht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und sie sagt, dass wir eigentlich in Deutschland so gut wie nichts über den Kosovo-Krieg wissen.
Weißt du, warum ich das damals, warum ich das vor der Longlist noch gelesen habe, weil ich die Kosovo-Kriegssache war eine meiner allerersten Demos, auf denen ich in meinem ganzen Leben
99. war. Ja, ich kann mich auch erinnern, dass bei uns an der Schule, nämlich 24.03.1999, NATO-Fuck-Off oder so, war bei uns in der Schule gesprüht. Sowas. Und ich war damals halt 14 und wusste überhaupt nicht, was
ich war. 13. Ich
du warst 27.
Nee.
Du warst 15 oder 16.
Ja,
genau. 99, oder 17? Im März warst du 17.
Ja. Okay.
Genau, und ich habe das damals nicht so richtig verstanden. Ich wusste nur, in den Nachrichten kam immer Kosovo, Kosovo, Kosovo. Und für mich war das sowas wie irgendwo. So.
Das ist ja auch bis heute, es ist ja super schwierig, Kosovo. Also klar kann man es geografisch einordnen, aber zum Beispiel habe ich dann auch irgendwie nochmal überlegen müssen, als das Buch rauskam, ist es eigentlich, was ist das für eine Staatsform, wie gehört das? Also es ist irgendwie sehr für unsere
Und da knüpft sie an. Und ich finde auch sehr, sehr, sehr bezeichnend ist auch, dass jetzt, als jetzt 2022 der Krieg anfing in der Ukraine, stimmt ja auch nicht, da haben viele gesagt, ja, es ist so jetzt die erste kriegerische Auseinandersetzung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Und alle in Bosnien oder im Kosovo denken so, hä?
Wo wart ihr denn?
Wo wart ihr in den 90er Jahren? Es gab die ganzen 90er Jahre war ein Krieg auf dem Balkan, so, und schlimmste Kriege, so mit ganz, 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 ganz schlimmen Kriegsverbrechen. Und genauso wie vielleicht dieses nicht so ein richtiger Laut ist, nicht so ein richtiger Ton, ist vielleicht auch die Geschichte des Kosovo in der Wahrnehmung Europas so etwas, was so am Rand nicht richtig wahrgenommen wird und nicht als eigenständiger Laut, als Ton hörbar ist. Und sie geht über diesen Ton und erzählt praktisch dann ihre Erzählerin die Geschichte dieses Krieges nochmal nach. Oder sie erinnert an die Geschichte dieses Krieges und das macht sie so. Also die Erzählerin lebt in Deutschland, sie ist eine erwachsene Studentin von Sprachwissenschaft und sie knirscht. Sie hat, jetzt habe ich natürlich das Wort vergessen, was so krankhaft medizinisches Knirschen. Sie macht die knirscht sich Prosologie oder so. Das weiß jetzt ganz sicher unsere Community. Also die knirscht.
Wenn man sich die Zähne kaputt knirscht.
Genau, sie wacht morgens auf und hat einen Splitter von ihrem Zahn im Mund und geht dann zum Zahnarzt und sagt so, ja, was können wir dagegen tun? Und
Bruxismus,
danke, Estelle. Und der Zahnarzt sagt halt, das ist halt so ein Zeichen für etwas nicht Verarbeitetes. Das ist was halt nicht aus dem Mund heraus kann, was so drin ist, was so in ihrem Körper eingeschrieben ist und wofür sie keine richtige Sprache findet. So. Und da schlägt sie schon so eine Brücke zwischen der Körperlichkeit und der Sprache. Und dann spürt sie dem so nach, worüber sie denn nicht sprechen kann. Und es ist halt der Kosovo-Krieg. Und es wird dann ganz interessant, weil schon Anfang der 90er Jahre, ne, man muss sich vorstellen, Jugoslawien ist zerfallen und Serbien und Kosovo waren noch so ein Staat. Und im Kosovo ist aber ethnisch, sind das halt mehrheitlich Albaner oder albanischstämmige Menschen. Und im Rest von Serbien sind es halt Serben. Und die Serben wollen halt, dass dieses Gebiet zu Serbien gehört und auch serbisch dominiert wird, obwohl es ethnisch albanisch dominiert ist. Und dann haben die Serben Anfang der 90er Jahre, Milosevic und so, haben gesagt, naja, ihr dürft in dieser Region kein Albanisch mehr sprechen. Leute, die Albanisch sprechen, werden verhaftet, die werden getötet, die werden verfolgt, die dürfen ihre Berufe nicht mehr ausüben. An der Schule darf kein Albanisch mehr unterrichtet werden, obwohl das die Sprache der Menschen ist, die dort seit Jahrhunderten leben. So. Also es wurde praktisch die Identität dieser Menschen über die Sprache verboten. Hm, und die haben sich ja dagegen gewehrt. Und dann gab's und dann gab's halt so Milizen, die auch so militärisch dagegen vorgegangen sind. Bis schließlich zu dem Konflikt Anfang 98 war das, wo dann wirklich so ein offener militärischer Konflikt ausgebrochen ist. Und die Serben ganz, 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 ganz schlimme Massaker an den Kosovo-Albanern verübt haben, ganz viele Dörfer komplett zerstört haben. Und es hat dazu geführt, dass auch viele Kosovo-Albaner geflohen sind aus dieser Region, halt auch viele nach Deutschland zum Beispiel. Oder es war wirklich so ein schlimmste Kriegsverbrechen. Und dann hat halt die NATO, kam die halt ohne Mandat, da gab es ganz, ganz große Streitigkeiten, weil es auch völkerrechtswidrig war, haben dann praktisch die Serben beschossen, damit die Kosovo-Albaner dann nicht völlig zerstört werden. So, ne? Und das vor den Augen Europas letztendlich. Das lief jeden Tag in den Nachrichten. So. Und heutzutage weiß das aber kaum noch jemand. Und die Geschichte daran erinnert auch kaum jemand. Und sie erzählt das über dieses sprachliche Traumata ihrer Hauptfigur. So. Und dann geht diese Hauptfigur in eine Vorlesung von einer forensischen Anthropologin, die, das ist dann, also sie, da denke ich dann auch manchmal, okay, jetzt willst du auch ganz schön viel oder du packst an diese Hauptfigur so sehr viel ran, aber für mich hat es funktioniert.
Das ist ein total gutes Bild, ja, dieses Knochenlesen gewesen.
Genau, ne? Und diese, von dieser forensischen Anthropologie heißt, man guckt sich Leichen an und guckt, wie die gestorben sind und identifiziert sie. Und das kann man halt sehr, sehr gut über die Gebisse machen. Ja. Einfach. Und dann fangen die Gebisse auf einmal wieder an zu sprechen. Sie erzählen, wie ist diese Person gestorben, wer war das? Und sie ist da wirklich.
Und also dass diese Gewissheit zu haben auch so wichtig ist, ne? Das ist nicht egal, dass das, wenn jemand sagt, irgendwie da liegt jemand und ist gestorben, sondern dass es wichtig ist, das aufzuschlüsseln quasi. Weil, ist ja wie so ein, auch wie so ein Lesen von einer Sprache, die eben nicht viele Leute sprechen, ne?
Und genau, und das ist für die nämlich ganz wichtig, weil die zum Beispiel der Großvater der Hauptfigur, der ist halt eines Tages im Kosovo halt morgens auch losgegangen und nie wiedergekommen. Ja. Entweder der ist einfach verschwunden von der Welt. So. Und für diese Familien ist es ganz, ganz, ganz schlimm, nicht zu wissen, was mit diesen Menschen passiert. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er irgendwo gestorben ist. Aber wo? Und in dem Moment, wo die Leiche identifiziert ist, können diese Familien so Frieden schließen. Auch wenn es ein Frieden ist, der unglaublich wehtut, aber dann darf die Trauer so einen Kanal erfahren. Und davor ist es halt dieses schlimme Ungewisse und sowas. Und die forensische Anthropologie oder dieses gibt diesen Menschen halt diese Identität so zurück. So. Und das macht sie, indem sie darüber schreibt, halt aber auch im großen Ganzen. Ne? Also sie gibt diesem Krieg praktisch, diesem Konflikt, dieser unterdrückten Ethnie auch wieder ihre Identität zurück. Also sie macht praktisch forensische Anthropologie an diesem Konflikt. So, sie guckt sich das Gebiss dieses Krieges an und erzählt uns was darüber. So und guckt,
ja, aber
so
auch in ihrem persönlichen. Also das ist ja das, was es eigentlich erzählt. Ne? Es ist ja kein, also das klingt ja fast sonst so sachbüchlich. Ne? Also was ich zum Beispiel auch so total beeindruckend finde, es gab so diese eine Passage, wo sie so geschrieben hat, dass dieses Knirschen also immer da ist, aber es ist manchmal weniger, wenn sie nicht Deutsch sprechen musste einen Tag über, weil auch ihr die deutsche Sprache so wehtut im Kiefer quasi. Ja. Also solche Bilder werden da erzählt. Und das konnte ich so nachvollziehen. Also dieser sehr persönliche Konflikt, irgendwie dieses Trauma erfahren zu haben, dieses familiäre, generationale, irgendwie diese Erfahrung des Ganzen, also einer ganzen Gruppe sozusagen in sich zu tragen und dann aber irgendwie mit dieser deutschen Sprache klarzukommen, in der es diesen Buchstaben ja zum Beispiel gar nicht gibt. Ja, also wir schreiben ja auch Bäume nicht so und wir, also ganz andere Kieferbewegung machen zu müssen und irgendwie diese Sprache ganz anders zu verarbeiten und dann eben weniger zu knirschen, wenn man das nicht sprechen musste einen Tag lang. Allein diese Erleichterung, das fand ich auch so ein ganz, ganz tolles Bild. Ich finde, es ist ein Roman, der eben auch so erzählt, was die Sprache so wie so in die Knochen des Menschen schreibt.
Und gleichzeitig wirkt der Roman aber an keiner Stelle selber, als würde er knirschen. Interessanterweise.
Sehr schön.
Ne? Also das ist eine ganz elegante Prosa. Und ich habe auch am Anfang gedacht, oh, jetzt ein Buch über den Kosovo-Krieg und Sprache und oh Gott. So, also das ist ja erstmal, da stellen sich ja erstmal schon so ein paar innere Abwehrmechanismen ein.
Ja, weil man, aber es ist
so elegant und flüssig und es ist auch, also es ist vielleicht fies das zu sagen, aber es ist schon fast süffig geschrieben. Also ich habe das sehr sehr schnell und gern irgendwie auch gelesen, weil sie springt halt auf den Zeitebenen zwischen der erwachsenen Erzählerin und ihren Kindheitserfahrungen und Erinnerungen, die sie hatte und Gesprächen, an die sie sich erinnert und sowas. Und das macht es zu einer ganz luziden und melodiösen Sprache, die nichts Knirschendes hat an sich. So, das finde ich auch toll. So. Und trotzdem versteht man völlig das Prinzip dieses Alphabet der Erinnerungen.
Voll verdient auf diese Liste, finde ich.
Ja.
Ist auch schön für Waldstein.
Sie kommt noch ein Stück weiter auch.
Ja, soll sie machen. Und wenn nicht, dann ist sie trotzdem toll.
Hier Hona Kietzai, bei Waldstein.
Okay, vorhin hat schon jemand gefragt, ob wir die Holländerin gelesen haben. Haben wir. Ich habe die Holländerin gelesen. Ach so, jemand will wissen, was auf meinem T-Shirt steht. You Promised Me Poems, das ist ein Verlagshaus-T-Shirt und normalerweise kann man das bei Livestreams sehr gut machen, wenn ich die Frontkamera anhabe, weil das entspiegelt sich, aber das habe ich heute nicht bedacht, dass wir ja das Kamerakind hier haben und wir keine Frontkamera brauchen. Was wir auf jeden Fall in unserem Leben brauchen, ist Dorothee Elmiger, die eine großartige auch Übersetzerin ist, das ist immer noch Women in Translation Month, und die zum Beispiel für den Aki-Verlag ganz großartig Kate Zambrano übersetzt hat, wo ich sie schon total mochte. Dann habe ich ihren Roman Aus der Zuckerfabrik an vielen Stellen nicht bis zum letzten verstanden, gebe ich heute offen zu, und trotzdem wahnsinnig gemocht. Und genauso geht's mir jetzt mit Die Holländerin. Ein ganz schmales Buch, ich glaube 160 Seiten. Und dieses Buch macht total großartig, finde ich. Ich sag's wirklich gleich am Anfang. Ich finde dieses Buch wahnsinnig großartig. Es macht genau das, wovon ich glaube, dass es eigentlich alle Lektorinnen ihren Autorinnen ausreden würden. Das Buch ist komplett in indirekter Rede erzählt. Also die Erzählerin steht auf einem Podium. Es ist eine Schriftstellerin, nicht näher benannt. Sie steht auf einem Podium und erklärt dem Auditorium ihre Poetik in einem Vortrag. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Und
also Tell Don't Show.
Tell Don't Show. Und es ist sozusagen in der indirekten Rede so erzählt, dass man sieht, wie sie vor diesem Auditorium steht, dass man sieht, wie sie in ihren Unterlagen blättert, dass man nacherzählt bekommt, was sie diesem Auditorium erzählt. Und das Krasse ist, dass diese Erzählung, man könnte ja denken, wenn sie Unterlagen hat und ständig in ihrem Skript blättert, dann ist das wahnsinnig stringent. Und eigentlich will sie ja auch was sehr Stringentes erzählen, sie tut's aber nicht, weil sie sich ständig ablenken lässt. Und jetzt möchte ich kurz sagen, Gott sei Dank, diese Schriftstellerin ist nämlich, ich versuch's mal irgendwie wiederzugeben, wie ich es verstanden habe, sie ist von einem Theaterregisseur eingeladen worden, in die Crew zu kommen, die nach Panama gereist ist von diesem Theater. Da sind nämlich 2014 zwei wandernde Frauen verschwunden. Die titelgebenden Holländerinnen sind da sozusagen verschollen auf einer Wanderung. Die Rucksäcke wurden gefunden und so weiter, aber die Frauen irgendwie sind da umgekommen. Und dieser Theaterregisseur will aus dieser Geschichte um diese verschwundenen Holländerinnen, will der ein großes Stück machen. Und deswegen hat er haufenweise Profis, Kameraleute und so weiter dort einbestellt, damit man das so nachgehen und dem so nachfühlen kann. Und diese Schriftstellerin ist eben gebeten worden, da teilzunehmen als so eine Art Protokollantin, die sozusagen die Stimmungen aufschreibt, die aufschreibt, was da beobachtet wird und davon will sie eigentlich in diesem Vortrag erzählen und schweift aber, glaube ich, ständig ab. Ich glaube, so könnte man es sagen. Und ich habe mich gefühlt am Anfang, war ich wahnsinnig verwirrt und dann habe ich dieses großartige Glücksgefühl gehabt, mich einfach einzulassen auf diese Falltüren, in die ich ständig reinknalle, die Dorothee Elmiger in diesem Erzählen aufmacht, und ständig falle ich wie in einen neuen Raum und bin immer in so einem, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen will, aber es ist so ein düsteres Kellerloch, in dem eine schauerliche Geschichte auf mich wartet, die ich erst im Nachklapp so richtig verstehen kann und die ich überhaupt nicht verstehen kann, wenn ich die versuche einzuordnen. Ich gebe mal ein Beispiel, vielleicht hilft das ein bisschen, ne? Diese Schriftstellerin erzählt zum Beispiel von einer Frau, die ihr begegnet ist, und ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr den Kontext, wo ihr die begegnet ist, ob ihr wirklich diese Frau das erzählt hat, mit der sie da in Panama unterwegs war, oder ob sie es vom Hörensagen kennt. Also Hörensagen und die Grenzen des Erzählbaren spielen eine ganz große Rolle in diesem Roman. Und diese Frau ist durch Zufall eingesprungen auf einer Ziegenfarm, könnte man sagen, auf dem Land, also so ein Ziegenbauernhof, und dieser Ziegenbauer, der musste aber schnell mal weg und hat sie gebeten, sich doch bitte um seinen Ziegenhof zu kümmern, 3 Tage, 4 Tage, er wäre dann wieder da.
Und dann hat die Frau gesagt, naja, das kann sie gerade schon machen und sie hat jetzt gerade eh nichts zu tun, dann passt sie halt auf. Und dann hat sie festgestellt, okay, die Ziegen sind aber irgendwie alle trächtig, die sehen irgendwie komisch aus und die kriegen alle demnächst irgendwie Ziegenlämmer. Und dann in der Nacht fängt die erste Ziege an, ein Ziegenbaby zu bekommen. Ich glaube, so sagt man das.
Brauchen die oft Hilfe ja auch, muss man dann.
Und das ist in diesem Fall alles schiefgegangen. Alle diese Neugeborenen haben nicht überlebt. Alle diese Ziegen lagen tot auf der Weide. Es hat sozusagen in so kürzester Zeit so einen Schwall gegeben von Ziegentotgeburten. Also die, so gruselig, wie das jetzt gerade klingt, ich weiß alles.
Das klingt
alle.
So Lars von Trier-mäßig.
Ja, es klingt Lars von Trier-mäßig und ich glaube, genauso kann man es sich vorstellen. Aber wenn man es liest, ist man total fasziniert, weil es sprachlich, und ich bin ja leider bei Lars von Trier, der guckt ja auch dahin, wo es wirklich eklig ist. Und bei Dorothee Elmiger hat es einen ganz, ganz guten Anspruch in dieser, wie schafft sie es, dass du sozusagen fasziniert bist von diesem Grauen, was du da gerade beobachtest, von diesem Schrecken, von diesem Düsteren, aber es ist nie zu viel. Also es ist nie so, dass man denkt, boah, das hast du jetzt gemacht, um mich tief in meine Nieren gegen zu boxen, weil du mir wehtun willst. Dafür ist sie sprachlich, finde ich, viel zu brillant. Aber entscheidend ist, dass sie auf diesen 160 Seiten immer wieder Hörensagen einfließen lässt. Also diese Schriftstellerin auf diesem Podium erzählt immer wieder, was sie gehört hat, wer was erlebt hat, was Unfassbares geschehen ist und dass es so unfassbar ist, was da vorgefallen ist, das erkennt man als Leserin oft erst nach so ein paar Momenten. Man muss es so wirken lassen und dann greift es aber so nach einem. Und ich weiß, dass einige Leute diesem Roman, glaube ich, vorwerfen, dass er so artifiziell sein würde oder so bewusst, so wie Arthouse gemacht, ja. Und ich finde, der Vorwurf ist nicht ganz unberechtigt, aber Dorothee Elmiger beherrscht einfach dieses Besteck auf eine ganz, ganz brillante Weise. Die ist, ich habe das Gefühl, die ist, also wir verstehen, glaube ich, nicht annähernd alle Referenzen, alle Bezüge, die sie da so reingebaut hat, weil die, glaube ich, niemand versteht, selbst die klügsten Leute nicht. Da hat sie sich einfach manchmal Gedanken gemacht. Also sie verweist natürlich auf Filme, auf Bücher, auf Schriftstellerinnen, auf Philosophen. Es kommen immer mal wieder auch so Namen, wo man denkt, ach ja, nee, klar.
Und die nennt sie auch.
Die gehen von Apocalypse Now bis Werner Herzog bis wieder Lacan natürlich auch, aber
wirklich?
Ja, aber es wirkt halt nicht so, als ist sie darauf angewiesen, dass wir alle immer auch verstehen, sondern es hat so eine große Lust. Also es ist ein Roman, der eigentlich nicht funktionieren dürfte, finde ich, es aber trotzdem total tut, weil Dorothee Elmiger es total gut beherrscht, den so zu schreiben. Und ich bin ganz dankbar, dass es ihn gibt, und ich bin ganz froh, dass die Jury das auch so sieht und der auf der Longlist ist, und eigentlich wäre es dem Buch aber, glaube ich, total egal, weil es
aber,
besser, ja. Also ich finde, es ist einfach jenseits von allen Listen.
Sehr gut. So. Aber ich habe da noch eine Frage dazu.
Bitte gerne. Es ist auch schwer zu erklären.
Nee, du hast es total schön erklärt. Danke. Auch so diese Lust am Schauer oder diese Lust am so subtilen Horror hat es jetzt auch vielleicht fast schon ein bisschen raus oder irgend sowas. Ungreifbares, was einem aber dann irgendwie auch so anzieht. So,
wow. Darf ich da kurz noch was ergänzen?
Ja.
Ich glaube, es ist nicht nur die Lust am Horror. Ich glaube, das, was sie auch erzählt, ist das so, und es ist ein ausgelutschtes Wort, aber es geht, glaube ich, wirklich um die Abgründe des Menschlichen.
Ja.
Also es ist nicht so die Lust des, das ist schön, das ist ein bisschen schaurig, das sicher auch. Aber ich glaube, es ist auch so das, wozu wir auch alle irgendwie fähig sind. Oder was in unseren, also das, was auch so angelegt ist. Also ich glaube,
in der Natur.
Ja, die Natur, die einfach auch diese Anteile hat. Und das ist wie in diesen Falltüren. Und das Tolle ist, dass ich glaube, man darf es nicht zu verkopft lesen, dieses Buch. Man muss so ein bisschen sich wirklich bewusst da reinfallen lassen. Und ich konnte zum Beispiel bei vielen Leuten, die diese Geschichten, diese Schriftstellerin weitererzählt, wo ich gedacht habe, was für eine tolle Geschichte, alleine die wäre ein Roman wert. Aber ich hätte nicht mehr genau die Strippen ziehen können, woher diese Geschichte jetzt in diese Schriftstellerin gekommen ist, wo sie die gehört oder aufgeschnappt hat. Und es ist aber völlig egal. Und es hat, wir haben gerade über sprachliche Eleganz gesprochen, und Dorothee Elmiger, finde ich, ist in dieser Klaviatur, weil sie natürlich auch jahrelang in diesem Bereich arbeitet, aber sie ist da, finde ich, eine der ganz weit oben. Also das sind Schachtelsätze und das sind lange Sätze und man hat aber das Gefühl, die sind genau so, wie sie sein müssen. Die sind handwerklich und aber auch emotional. Also ich fühle da auch so ganz viel, genau so wollte sie es. So, und das eine Frau sich Virtuos. Auch so durchsetzt in so einer Art zu schreiben, die man, glaube ich, wenigen, wie sage ich es jetzt, zutraut, ist ein falsches Wort, aber ich glaube, die sich, das ist, finde ich, großartig.
Dieses Sprachgefühl.
Nee, das Sprachgefühl ist es gar nicht, sondern es ist auch ein gewisser, ich will nicht Scheiß drauf sagen.
Also das, was dir gerade fehlt.
Ja. Es ist ein Scheiß drauf. Sie erzählt diese Geschichte, weil sie die Geschichte so erzählen will. Und das habe ich ihr in 150% dieses Textes genauso abgenommen. Und sie beherrscht einfach so eine, ich finde, sie beherrscht es sprachlich und in diesen großen Zusammenhang zu denken. Und dann ist es natürlich, uns eine indirekte Rede zuzumuten. Über 160 Seiten sagte sie, ist ja noch einfach dagegen, ne? Aber zu erzählen, wie jemand was erzählt, was er gehört hat, was ihm jemand erzählt hat, das ist über drei Ecken gedacht. Und das funktioniert, finde ich, an die Holländerin trotzdem so großartig. Ja.
Weißt du, an wen ich da gerade denken musste? Jetzt vor kurzem ist ja Wim Wenders 80 geworden.
Ja.
Und dem wurde auch so, oder er hat da auch darüber gesprochen, dass er irgendwie dann immer so die Filme so gemacht hat, wo alle gesagt haben, so kannst du keine Filme machen, das wird nicht funktionieren. Und haben ihm, alle großen GeldgeberInnen haben ihm das ausgeredet, auf diese Art und Weise zu drehen, ohne dass sich eine Kamera bewegt, zum Beispiel in Paris, Texas. Ne? Und die sind mega erfolgreich geworden, eben weil er sich getraut hat, so völlig unkonventionell oder so diese auf alle Regeln zu scheiß, sag ich mal. So,
das sagen wir jetzt schon zum zweiten Mal das.
Genau.
So. Ja, aber es trifft ziemlich gut. Ich finde, das Bild das auch wirklich sehr gut trifft.
Und was ist jetzt noch, weil du hast erwähnt, dass sie so viele Referenzen auch hat, also entweder explizit oder implizit und dass dir das gefallen hat. Das war nämlich bei Kairos auch ganz viel und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch gute Literatur ausmacht. Da kommt zum Beispiel Heiner Müller drin vor oder die Fotografien von Roger Mehlis und sowas. Und da hat man so Lust dann, okay, dann dockt das so an ganz viele andere große DenkerInnen an oder KünstlerInnen. Und der Roman verwebt sich so mit vielen anderen Denksystemen.
Aber das muss man nicht.
Ist also ich finde, das ist die Frage.
Ist das Zeichen für gute Literatur, wenn... Nee, weil sonst
diese
kommen
Verweissysteme
ganz, braucht. Ja, sonst kommen wir ganz schnell zu irgendjemandem, der so Name-Dropping benutzt und sagt so, das macht doch gute Literatur aus. Also ich glaube, das ist halt auch gefährlich.
Ja,
also, und ich glaube, das Coolste ist, wenn du diese Verweise als Autorin zum Teil, auch wenn du nicht darauf angewiesen bist, dass die alle erkannt werden. Weißt du, wenn du die so für dich reingemacht hast. Und ich glaube, da sind ganz viele Verweise drin.
Ist so wie so ein bisschen so ein Versteckspiel oder so eine Schnitzeljagd.
Und die sind ja auch zum Teil absurd. Und ich hatte zum Beispiel bei die Holländerin nicht einmal, also natürlich gibt es diese Szenen, wenn sie dann natürlich auf Werner Herzog und Kinski in einem ähnlichen Dschungel sozusagen auf diese ganzen Streitereien eingeht, dann weiß man, was sie vor Augen hat. Aber auch die Sachen, die man nicht vor Augen hat, ich hatte nicht einmal Lust, irgendwas davon zu recherchieren oder zu googeln oder mich damit zu beschäftigen, was meint sie denn da oder so, weil ich gedacht habe, nee, dieser Text wirkt für sich, der hat irgendwie eine Magie für sich und ich habe bis heute kein Bild von dieser Schriftstellerin, die mir da 160 Seiten auf diesem Podium was erzählt, aber ich habe ein Bild von
allen. Du wusstest nicht, wie die aussieht.
Ich wusste, bis zum Schluss habe ich mir nicht so richtig klar machen können, wie die aussieht, aber ich wusste zum Beispiel von ganz vielen Nebenfiguren, von denen manche ja auch nur so zwei Seiten da sind und die aber Dinge erleben, wo ich so denke, boah, das wird mir wieder im Traum einfallen oder darauf werde ich mich berufen und werde denken, wo habe ich das gehört, wo habe ich das gelesen und ich werde mich erinnern, dass es dieses Buch ist, weil die so eigentlich ganz stark und präsent in meinem Kopf sind und das finde ich so das, was gute Literatur ausmacht, dass du sozusagen auf vieles auch verzichten kannst, um Sachen zu ballern, ist jetzt falsch gesagt, weil ich glaube, dass es viel harte Arbeit war und viel Feinarbeit auch war, aber das ist Dorothee Elmiger, finde ich, sehr gelungen, sich da in den
Dass man so viel auf Kopf so viel verzichten kann setzen. Und dass es trotzdem funktioniert.
Und dass es trotzdem diese Figuren gibt, die nicht im Vordergrund sind und die sich trotzdem in einen reinhaften und diese Situation und diese Bilder und diese Atmosphäre, die natürlich häufig schauerhaft ist, aber häufig auch einfach so ganz viel Menschliches erzählt. So, Amen jetzt.
Amen. Gut erklärt. Tschüss.
Ja, es ist ein Buch, was wir, glaube ich, auch echt schwer zu erklären. Klingt ganz schrill, finde ich. Aber schrill schön. Jetzt noch zwei Absacker. Jugo first.
Jugo? Nee, sind wir schon vorbei. Ne? Ja. Es war ja lange Zeit großer Fan vom Schweizer Literaturclub Zürich.
Ja, bis, ja.
Gucke es jetzt auch ab und zu noch. Und in einer Folge ganz früher, als wir noch jung waren, da war einmal Anna Rosenwasser auch als Gästin eingeladen. Das ist eine queere Aktivistin, / sie war mal die Geschäftsführerin vom Schweizer Lesbenverein Und sie ist jetzt Nationalrätin in der Schweiz.
Passt sich ganz schön an, dieses Buch. Ich muss es kurz für den Podcast später sagen. Sowas
wie der Deutsche Bundestag. Also sie ist so wie so eine Bundestagsabgeordnete in der Schweiz, Anna Rosenmeister. Anfang der 90er geboren, also auch noch sehr jung, sehr queer. Und sie hat im Rotpunkt Verlag jetzt schon ihr zweites Buch rausgebracht. Das heißt Herz, Untertitel Feministische Strategien und queere Hoffnungen. In einem sehr, sehr schönen Rosa, von außen in drin, mit blauer Schrift. Finde ich auch interessant, also sehr toll gestaltet, Rotpunkt Verlag. Und darin erzählt sie von ganz vielen natürlich feministischen Strategien und queeren Hoffnungen, wie der Untertitel schon sagt. Und sie erzählt darüber, wie sie als queere Frau in der Schweizer Gesellschaft auch oft mit extremen Diskriminierungen zu kämpfen hatte, wie ihre eigene Art zu leben und die ihrer ganzen queeren Community oft das Existenzrecht abgesprochen wurde, die Menschenrechte abgesprochen wurde, die nicht in der Art und Weise ihre Liebe öffentlich artikulieren konnten, wie das heteronormativen sexuellen Personen erlaubt ist. Zum Teil auch von höchsten politischen Ämtern wurde sie, oder von Personen, die so hohe Ämter bekleiden, wurde sie wirklich unter der Gürtellinie so angegriffen. Und in diesem Buch erzählt sie praktisch, wie man trotz dieser ganzen patriarchalen Gewalt, die auch gegenüber queeren Personen überall noch auftaucht, die Zuversicht verliert und trotzdem aktivistisch kämpft. Und das ist auch das, wo ich vorhin so drauf hinaus wollte, auf diese, was du erzählt hast, mit diesem, dass man so nachts Plakate aufhängt oder Sachen an Wände sprüht und sowas. Und sie hat auch viele Demos mit organisiert, sie hat auf Demos gesprochen und sowas. Und sie ist halt aktive Politikerin geworden.
Das ist so ein Buch, was wir gerade so dringend brauchen.
Genau. Und erzählt das aber in so einer sehr witzigen, flockigen Sprache. Also das ist... Das ist keine Prosa mit Schaum vom Mund, sondern das ist eine, die sagt, hey, wenn wir uns gut verbünden, wenn wir sagen, es ist zwar eine ganz, ganz krasse Forderung, aber was haltet ihr davon, wenn queere Menschen einfach auch Menschenrechte haben? So, ne? Also sie macht das auch manchmal so lakonisch, wo man so denkt, das ist eigentlich völlig normal, aber sie muss es halt betonen, um darauf hinzuweisen, dass es halt tatsächlich noch nicht so ist überall. Mhm. Genau, und das macht sie, sie erzählt zum Beispiel auch über homosexuellen Sex, der einfach im Vergleich zu Heterosexuellen einfach so viel besser ist, weil die Leute sich oft viel mehr Mühe geben, weil im heterosexuellen Sex ist es oft so, ja, die muss halt irgendwie schnell zur Penetration kommen, der Mann kommt und danach ist der Ofen aus. Und bei lesbischen Sex ist er halt oft noch viel, viel, viel mehr Tennis. So. Mhm. Und es ist viel besser. So. Und da erzählt sie auch, was es eigentlich so für ein Gewinn ist, wenn wir uns ein bisschen mehr an queeren Realitäten orientieren. Das hat mir viel Spaß gemacht zu lesen. Anna Rosenwasser, Herz, Rotpunkt Verlag. Große Empfehlung.
Okay, schneller Absacker von mir. Es gibt eine Wiederentdeckung von Maria Judite de Carvalho, aus dem Portugiesischen übersetzt von Wiebke Stolz. Leere Schränke heißt es. Das ist ein Roman, der ist im Original 1966 erschienen und er ist auch ganz, ganz schmal. Und das Tolle ist, man fragt sich lange, wer uns einfach die Geschichte erzählt. Jemand erzählt uns, eine Frau erzählt uns die Geschichte von einer anderen Frau, die Witwe geworden ist. Ihr Mann ist schon seit 10 Jahren tot. Sie lebt mit ihrer Tochter, die irgendwie mittlerweile 17 ist, allein und ist immer noch wahnsinnig verliebt in ihren Duarte und kann es gar nicht fassen, der aber total mittellos war und sie allein gelassen hat und so weiter. Und dann wird dieser Witwe von der Schwiegermutter nach 10 Jahren so offenbart, Duarte hatte ich aber gar nicht geliebt. Es war nämlich, der war kurz davor, dich zu verlassen. Und das setzt etwas in Gang. Wow, und das setzt etwas in Gang, wovon man nicht ahnt, dass es das tut. Es ist der große feministische Roman, der sich mit der Salazar-Diktatur beschäftigt, als im Prinzip, ihr müsst es bitte selber lesen, es ist ein unfassbar, am Anfang denkt man ja, man ahnt so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie ihr Vorname ist, Dora Rosario, genau. Dora Rosario heißt die Witwe und man denkt so ein bisschen, man ahnt, worauf das hinausläuft. Aber wie sich das entfaltet, ist wirklich auf, ich glaube, 150 Seiten auch unfassbar spektakulär. Und wer uns diese Geschichte einfach erzählt, ist so interessant. Und es ist, glaube ich, eine gute Zeit, jetzt mal was Feministisches aus Portugal zu lesen, was nach so vielen Jahren jetzt endlich ins Deutsche übertragen wurde.
Welcher Verlag?
Fischer.
Fischer, sehr gut.
Fischer Wiebke Stolz hat es übersetzt für den Fischer Verlag. Leere Schränke.
Toll.
Ja.
Damit sind wir mit Folge 75 schon am Ende. Es hat Spaß gemacht.
Wir sehen uns wieder am 23. September. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wir danken der Staatsbibliothek zu Berlin, dass wir hier sein durften. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt und wünschen euch einen guten September. Lese September. Ciao. Tschüss.
In 3 Wochen sind wir wieder da.
Tschüss.
Das war Blauschwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.